dass in einer Nacht- und Nebelaktion die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland beschlossen wurde, ist in diesem Bundestagswahlkampf kein Thema. Diese hochriskante Aktion müsste aber Thema sein. Auch kein Thema ist, dass die ausgerufene Zeitenwende hin zu Kriegstüchtigkeit Plünderung der Staatskassen bedeutet, der Steuergelder der großen Mehrheit der Bevölkerung, auch migrantischer Herkunft, und eine Ruinierung des Sozialstaats. Schon gar, wenn nach wie vor ausgerechnet Superreiche sehr fürsorglich davor verschont werden, auf ihre Milliarden und zig Millionen Euro Vermögensteuer und Erbschaftssteuer zu bezahlen. Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung erklärt, warum die Stationierung dieser neuen Hochgeschwindigkeits-US-Mittelstreckenraketen in Deutschland so gefährlich ist.
Die neuen Pläne, die am 10. Juli 2024 in der deutsch-amerikanischen Erklärung verkündet wurden, ab 2026 diverse Mittelstreckenwaffensysteme in Deutschland stationieren zu wollen. Zum ersten Teil ein paar allgemeine Bemerkungen zu Rahmenbedingungen nuklearen Wettrüstens, nukleare Strategien. Was man ganz holsteinartig macht, gab es in den USA vor allem, aber auch dann in der NATO, so zwei Pole. Auf der einen Seite waren diejenigen, die Atomwaffen ausschließlich als Zweitschlagswaffen, als Vergeltungswaffen haben wollten. Die berühmt-berüchtigte gesicherte gegenseitige Vernichtung. Diese Strategie war schlimm genug, weil sie auf der Basis völlig rationaler Akteure operiert hatte und damit natürlich immer auch Gefahr lief, fehlzulaufen etc. Am anderen Ende des Spektrums waren aber noch ungleich schwierige Akteure, nämlich diejenigen, die der Auffassung waren, dass Atomwaffen im Prinzip nicht normale Waffen seien, einsetzbar sein sollten und damit auch in ganz normale nukleare Einsatzpläne ausgearbeitet werden müssten. Dieser zweite Flügel war immer wichtig innerhalb der US-amerikanischen Strategieplanung. Ein Beispiel, das relativ bekannt geworden ist in den 1980er Jahren, war ein programmatischer Artikel von Keith Payne und Colin Gray in der Foreign Policy damals namens Victory is Possible, auf Deutsch dann erschienen unter dem Satz Sieg ist möglich. Zitat, wenn die atomare Macht der USA dazu dienen soll, den außenpolitischen Zielen der USA zu dienen, dann müssen die Vereinigten Staaten in der Lage sein, rational Atomkrieg zu führen. Die Vereinigten Staaten sollten planen, die Sowjetunion zu besiegen und dies zu einem Preis, der eine Erholung der USA erlauben würde. 20 Millionen kalkulierten, die wären akzeptabel. Washington sollte Kriegsziele festlegen, die letztendlich die Zerstörung der politischen Macht der Sowjets und das Entstehen einer Nachkriegsweltordnung, die den westlichen Wertvorstellungen entspricht, in Betracht ziehen. Also diese praktischen nuklearen Krieger, in Anführungszeichen, waren immer eine wichtige Komponente darin. Und wenn man das natürlich versucht, seine Rüstungsmaßnahmen derartig ausrichtet, führt das logischerweise zu Gegenreaktionen, Gegenrüstungen und zu dem Wettrüsten, was wir in den Zeiten des Kalten Krieges erleben mussten. Dagegen gab es auch immer wieder Versuche, dieses Wettrüsten ja wenigstens halbwegs einzudämmen. Das sind drei wesentliche Momente. Einmal der Verzicht eines Ersteinsatzes von Atomwaffen. Weder Russland noch die USA noch die NATO haben jemals diesen Verzicht erklärt. Zuletzt ist bekannt geworden im Juni 2019, also unter Trump, die Joint Publication 372, die einen relativ frühzeitigen Einsatz von Atomwaffen in einem Konflikt mit einem Gegner vorsieht. Zweites Moment, was Wettrüsten begrenzen sollte, war ein Verbot von Raketenabwehrsystemen, die eben keine defensive Systeme sind, sondern in ihrem Charakter offensiver Natur sind, weil sie ermöglichen theoretischen Erstschlag, der den Großteil der Waffen des Gegners außer Kraft setzt und der Rest könnte von diesem Raketenabwehrschild abgefangen werden, begünstigen also Erstschlagsstrategien. Ja, das war Geschichte mit der Aufkündigung von den USA des Raketenabwehrvertrags 2001. Bleibt also nur noch die dritte Komponente übrig, die verbindliche Festlegung nuklearer Obergrenzen, klang bei dir gerade auch an. Die existiert im Augenblick noch in Form des New START-Vertrags, der beschränkt im Augenblick auch rechtlich bindend die USA und Russland auf den Besitz von 1550 montierten Sprengköpfen und 800 nuklearen Trägersystemen. Und dieser Vertrag wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit diesen Raketenstationierungsplänen zum Opfer fallen, wenn es hier zu keiner Einsicht und keinem Umkehren kommt. So, wir ein bisschen zu den allgemeinen Rahmenbedingungen. Diese Pläne, die jetzt im Juli angekündigt worden sind, wären unmöglich gewesen, hätte der INF-Vertrag noch Bestand gehabt. Der INF-Vertrag Intermediate Nuclear Force Treaty war ein Vertrag, der 1987 unter anderem auch wegen der massivsten Proteste seitens der Friedensbewegung, was, glaube ich, eine große Errungenschaft und wichtiger Beitrag war, zustande kam. Ein Vertrag, der vorsah das Verbot der Entwicklung, Produktion und Stationierung von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Damals eine historische Errungenschaft, weil es sich um die gefährlichste der verschiedenen atomaren Waffengattungen halt. Und mit diesem Vertrag sind diese ganzen Dinger verschrottet worden, in der Hoffnung damals eigentlich, dass das ein wichtiger Zwischenschritt auf weiteren Wegen zu einer vollständigen nuklearen Abrüstung sei. In den 2010er Jahren kommt dieser Vertrag dann aber immer mehr unter Druck. Es gab gegenseitige Vorwürfe russischer und US-amerikanischer Seite von Vertragsverletzungen. Es ist wichtig, dass auch von russischer Seite aus Vorwürfe an die USA gerichtet wurden. Von russischer Seite wurde kritisiert, dass Teile der Raketenabwehr, die die USA in Osteuropa aufgebaut hatten, in Polen und in Rumänien, auch in der Lage seien, Marschflugkörper offensiver Natur mittels der Startrampen zu verschießen. Ich muss kurz erläutern, das ist eine Grafik aus dem Jahr 2017, also lang bevor der INF-Vertrag gekündigt war. Diese Raketenabwehrsysteme wurden immer installiert mit dem Argument, es ginge gegen Iran, wo sie überhaupt keinen Sinn machen. Es war immer klar, dass es gegen Russland gerichtet war. Und die Grafik ist eigentlich auch relativ eindeutig, welches Land sich diese Sachen beziehen. Interessant für uns vielleicht, die komplette Logistik und das Zusammenführen aller Informationen läuft in Deutschland über Rammstein. Die USA haben diese russischen Kritikpunkte zurückgewiesen mit dem Argument, das geht technisch überhaupt nicht. Dem hat unter anderem jemand, der jetzt nicht im Verdacht steht, besonders russophil zu sein, widersprochen, nämlich damals dann im Juli 2019 Karl-Heinz Kamp als damaliger Chef der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Es gibt ja Vorwürfe Russlands, Zitat, dass die USA in ihren Starterhüllen für das Raketenabwehrsystem ebenfalls Marschflugkörper verbotener Reichweite verschicken könnten. Da sagen die Amerikaner, das geht nicht, da geht die Software nicht. Das erklärt sich selbst einem Laien, dass man eine Software relativ einfach auswechseln kann. Die Rede war da von wenigen Stunden, dass das möglich wäre. Auf der anderen Seite wurde von US-amerikanischer Kritik, die sich dann auch die NATO zu eigen gemacht hat, vorgebracht, Russland würde mit der Entwicklung eines Marschflugkörpers mit dem NATO-Codenamen SSC-8 den INF-Vertrag verletzen, hätte 64 dieser Marschflugkörper stationiert und diese Marschflugkörper hätten eine Reichweite zwischen 2.000 und 2.500 Kilometern, wären also tatsächlich ein eklatanter Verstoß gegen den INF-Vertrag. Russland hat auf diese Anschuldigung oder Vorwürfe reagiert, indem es angeboten hatte, mit Vor-Ort-Inspektion die strittigen Fragen zu klären, weil Russland angab, dieser Marschflugkörper hätte eine Reichweite von nur 480 Kilometern und wäre damit keine Verletzung des INF-Vertrages. Dieses Angebot wurde nicht angenommen mit dem Argument, das würde nicht gehen, da irgendwas rauszukriegen, ob das eine Vertragsverletzung wäre. Da gibt es aber auch prominente Leute, die nicht im Verdacht stehen, der Friedensbewegung anzugehören, die dem widersprechen, unter anderem Oberst AD Wolfgang Richter, der inzwischen eine wichtige kritische Stimme zu diesen Plänen ist, weil er wirklich aus berufenem Munde spricht. Er war nämlich ein Abteilungsleiter beim Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr. Also das Amt, was explizit mit Fragen von nuklearer Technik etc. befasst war. Und er hat damals zu der Frage, wäre es möglich gewesen, den Charakter dieses russischen Marschflugkörpers rauszukriegen, erklärt. Vor-Ort-Inspektionen würde zumindest erlauben, das System zu überprüfen, die äußeren Dimensionen zu sehen und von daher abzuschätzen, handelt es sich um eine Langstreckenwaffe oder nicht. Die unterstellte Abweichung ist eine sehr große zwischen der amerikanischen und der russischen Aussage. Das könnte man alles vor Ort feststellen. Ich habe keine Ahnung, ob die Russen auf Deutsch gesagt beschissen haben bei dem Vertrag, aber es wäre doch sinnvoll gewesen, das Angebot wahrzunehmen, das zweifelsfrei auszuräumen. Das wurde abgelehnt. Daraufhin hat Russland vorgeschlagen, dann lasst uns, wenn der INF-Vertrag schon gekündigt wird, was dann im Februar 2019 von den USA passierte, dann lasst uns doch wenigstens erstmal ein Moratorium, also ein gegenseitiges Einverständnis auf die Nichtstationierung dieser Waffen machen. Auch das wurde abgelehnt. Damalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Der russische Vorschlag eines Moratoriums entbehrt jeder Glaubwürdigkeit. Auch da hätte ich gesagt, kann man ja einfach mal versuchen. Es deutet vieles darauf hin, dass die USA wild entschlossen waren, diesen INF-Vertrag zu kündigen. Wahrscheinlich auch relativ unabhängig dessen, was in Russland geschieht. Unmittelbar jedenfalls, nachdem eine 6-monatige Kündigungsfrist in Kraft trat und im Sommer 2019, da der INF-Vertrag offiziell Geschichte war, kamen die USA gleich mit der Ankündigung um, man hätte eigentlich das Zeug schon in der Pipeline, Mittelstreckenraketen würden jetzt bald in Ostasien, das war damals der primäre Fokus, erstmal stationiert. Das heißt, die Vorbereitungen müssten ja logischerweise schon länger gelaufen sein, was an sich auch schon ein eindeutiger Verstoß gegen den INF-Vertrag war. Was jetzt die konkreten Stationierungspläne in Deutschland anbelangt, auch da gab es Vorboten. Die drehen sich vor allem um eine neue Armeeeinheit der USA, die sogenannten Multi-Domain Task Forces. Das sind Einheiten, deren erster Testverband 2017 in den USA aufgestellt worden ist und schon im ersten Schema 2017, also 2 Jahre bevor der INF-Vertrag schon überhaupt gekündigt wurde, waren Einheiten mehrere Kurz- und Mittelstreckensysteme integral zugeordnet, die allesamt eine Verletzung des INF-Vertrags gewesen wären und von denen 2 dieser Systeme nun in Deutschland stationiert werden sollen. Also da war im Prinzip 2017 schon einigermaßen die Sache auf der Schiene. Noch stutziger hätte man dann werden müssen eigentlich, als am 16. September 2001 die Multi-Domain Task Force in Wiesbaden als europäischer Teil aktiviert wurde. Und noch stutziger hätte man dann werden müssen, als am 8. November 2021 das 56. Artilleriekommando der USA im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastell wieder reaktiviert wurde. Dieses 56. Artilleriekommando, die machen die Zielplanung für diese Kurz- und Mittelstreckensysteme für die Multi-Domain Task Forces. Und diese Reaktivierung war aus mehreren Gründen ziemlich symbolträchtig. Das 56. Artilleriekommando war in den Zeiten der Nachrüstung für das Kommando der Pershing 2 zuständig und wurde 1991 außer Dienst gestellt, weil mit der Verschrottung durch den INF-Vertrag dieser Waffengattung dieses Kommando überflüssig war und die Reaktivierung dieses Kommandos war natürlich ein relativ eindeutiges Zeichen, dass da Pläne in Gange wären. Offiziell wurde erstmal immer gesagt, man plane eben nicht, diese Waffensysteme in Deutschland zu stationieren. Es gab verschiedenste Anfragen im Bundestag, auch hier zum Beispiel eine Anfrage im Hessischen Landtag. Antwort im Februar 2022. Der Bundesregierung ist keine Entscheidung der Regierung der Vereinigten Staaten zur Stationierung von Hyperschall-Mittelstreckenraketen bekannt. Das Verteidigungsministerium und die US-Armee in Europa lassen ebenfalls auf Nachfrage der hessischen Landesregierung verlautbaren, dass eine Stationierung von Waffensystemen jeglicher Art unter dem 56. Artilleriekommando in Mainz-Kastell weder gegenwärtig der Fall noch zukünftig in Planung ist. Diese Aussage wurde mehrmals bestätigt von der Bundesregierung auf Anfragen, bis man dann am 10. Juni 2024 mit dieser sehr mickrigen, 4 Sätze langen Erklärung rausrückte, dass man es jetzt eben doch macht. Die Erklärung, die hat nicht mal ein Datum oder einen Stempel oder irgendwas. Ihr fehlen auch ganz wesentliche Informationen. Was man allerdings entnehmen kann, ist eben der Zeitpunkt 2026. Und die verschiedenen Waffensysteme, die hierzulande stationiert werden sollen. Es sind 3 Waffensysteme, die nach Deutschland kommen sollen. Erstes Waffensystem, Tomahawk. Tomahawks sind Marschflugkörper. Marschflugkörper fliegen im Gegensatz zu Raketen, die eine Bogenlaufbahn haben, fliegen Marschflugkörper sehr nah am Boden, sind relativ stark manövrierbar und damit faktisch nicht vorauszuberechnen für gegnerische Abwehrsysteme. Die Tomahawks sind andererseits relativ langsam, haben eine Reichweite von 1700 bis 2500 Kilometer. Es ist noch nicht völlig klar, welche Tomahawk-Modelle stationiert werden sollen. Zweites System, die Standard Missile 6. Das ist eigentlich eine Flugabwehrrakete, aber die wird gerade weiterentwickelt zu einer Version 1B. Das wird mit relativer Sicherheit die sein, die nach Deutschland kommen soll. Diese Version 1B soll dann eine Boden-Boden-Rakete sein mit 1600 Kilometer Reichweite. Und Hyperschallgeschwindigkeit, also schneller als Mach 5. Und gewisserweise das Kronjuwel dieser 3 Waffensysteme ist die Hyperschallwaffe Dark Eagle, offizielle Codename der US-Armee. Extrem schnell bis zu Mach 17, also 21.000 Kilometer in der Stunde. Also zynisch gesagt ruckzuck in Russland. Reichweite 2.700 bis 3.000 Kilometer, bei Tests auch schon 3.200 Kilometer. befindet sich noch in der Testphase, soll aber in diesem Jahr für voll einsatzfähig erklärt werden. Es gibt einige Fragen, die dann noch ein Stück weit offen sind. Zunächst mal relativ klar, dass man mit diesem Waffensystem dann mit der Dark Eagle wirklich weit bis in den russischen Raum kommt, aber auch mit den Tomahawk-Systemen etc. Dazu ist noch wichtig zu wissen, alle diese Systeme sind auf Lastwagen montiert, was von Befürwortern auch als Vorteil erwähnt wird, weil man kann es dann auch noch weiter nach Osten bringen, theoretisch. Ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen gibt es um die Frage, werden die Dinger nuklear bewaffnet sein? Das ist sehr unwahrscheinlich. Theoretisch sind sowohl die Tomahawk und die Dark Eagle wahrscheinlich atomar bestückbar. Das bräuchte aber einen Zertifizierungsprozess, die Sprengköpfe dafür sind nicht da. Das würde man merken und es bräuchte den zeitlichen Vorlauf. Das macht es aber nicht besser, weil die heutigen konventionellen Waffensysteme viel präziser sind und durchschlagsfähiger als in früheren Zeiten und damit von ihrer destabilisierenden Wirkung mindestens auf demselben Niveau wie damals die Pershing 2, die nuklear bestückt waren in den 80er Jahren. Weitere Fragen sind offen und werden nicht beantwortet. Die Anzahl der Systeme, niemand weiß es. Also wie viele so Waffen sollen überhaupt hierher kommen? Schätzungen reichen so bis 250, aber man weiß es nicht. Die Kosten sind völlig unklar. Unter Trump kann man relativ sicher sein, dass das die USA nicht allein zahlen werden. Und der Ort ist offen. Wir gehen von Grafenwöhr aus. Grafenwöhr hat mehrere Vorteile in Anführungszeichen. Der 2+4 Vertrag verbietet ja die Stationierung zusätzlicher US-amerikanischer Kräfte auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Und Grafenwöhr ist so ziemlich das, was man am weitesten im Osten finden kann, ohne auf das Gebiet der ehemaligen DDR zu gehen und trotzdem nah an Russland dran zu sein. Zweites Argument für Grafenwöhr ist aus meiner Sicht, dass es den Platz schlicht ergreifend hat, den Wiesbaden oder Stuttgart als Stationierungsorte nicht hätten. Und auch die 41. Feldartilleriebrigade, also die Leute, die am Schluss diese Waffensysteme bedienen würden, sind schon nach Grafenwöhr verlegt worden. Kann sein, dass sich das noch ändert, aber das spricht für Grafenwöhr. Wenn man jetzt sagt, okay, diese Systeme sind dafür, Ziele tief im russischen Kernland angreifen zu können, ist das Erste, was einem auffällt, das kann die NATO und das können die USA eigentlich schon. Nämlich mit Waffensystemen, die auf See und auf Flugzeugen sich befinden. Trotzdem argumentiert die Bundesregierung, diese Waffensysteme, diese Landgestützten in Deutschland seien nötig, um eine Fähigkeitslücke, also eine russische Überlegenheit im Bereich von Mittelstreckenwaffen auszugleichen. Dem widerspricht unter anderem zum Beispiel eben Wolfgang Richter, der Oberst AD und ehemalige Abteilungsleiter Verifikation Bundeswehr. Generell sind die Luft- und Seestreitkräfte der NATO denen Russlands qualitativ und quantitativ deutlich überlegen. Die Behauptung einer sogenannten Fähigkeitslücke als Begründung für eine Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen ist nicht nachvollziehbar. Er ist da überhaupt nicht der Einzige, der zu diesem Ergebnis kommt. Ulrich Kühn zum Beispiel vom IFSH, das ist so das prominenteste Forschungsinstitut, was sich tatsächlich mit Raketentechnologie derzeit auch beschäftigt, keineswegs sonderlich der Friedensbewegung nahestehend, kommt zum selben Ergebnis, dass eigentlich so eine Fähigkeitslücke überhaupt nicht besteht. Im Gegenteil, zählt man alle Mittelstreckensysteme zusammen, kommt in Erzählung von Wolfgang Richter NATO und USA auf über 3000 allein Marschflugkörper, die in Europa stationiert sind, Russland in etwa auf 1800. Also von einer Fähigkeitslücke kann man da eigentlich nicht sprechen. Selbst wenn es eine Fähigkeitslücke gäbe, stellt es sich die Frage, warum rüstet man da nicht weiter mit diesen See- und Luftgestützten Dingern auf und muss unbedingt anscheinend diese landgestützten Teile, warum will man die unbedingt haben? Und das ist relativ simpel. See- und Luftgestützte Waffensysteme sind reine Zweitschlagswaffen. Die brauchen relativ lang, bis sie im Ziel sind, die müssen in Stellung gebracht werden. Es gibt der Gegenseite klare Hinweise, dass ein Angriff bevorsteht, um sich vorzubereiten und die Möglichkeit für einen Gegenschlag. Das ist klassisch im System der gesicherten gegenseitigen Vernichtung, dass beide Seiten wissen, wenn du schießt, haben wir Zeit zurückzuschießen. Nicht schön, aber es ist was ganz was anderes wie landgestützte Systeme, die so schnell im Ziel sind, dass keine Zeit bleibt, rauszukriegen, ist das jetzt ein Angriff oder eine Fehlwarnung oder irgendwas und damit natürlich einen enormen Druck erzeugt, vielleicht zu reagieren, obwohl gar nichts passiert ist. Das heißt, diese Waffen haben eigentlich nur einen Sinn in einem offensiven Kontext. Und was ich schon frappierend finde, ist, wie offen Stationierungsbefürworterinnen und Stationierungsbefürworter das inzwischen sagen. Zwei Beispiele. Torben Arnold und Jonas Schneider. Torben Arnold ist Oberst der Bundeswehr und ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik gerade abgestellt, die Sinnhaftigkeit dieser Stationierung der breiteren Community zu erklären. Die äußern sich wohlwollend zu den Vorteilen dieser landgestützten Systeme, die bei uns stationiert werden sollen. Marschflugkörper, die von Flugzeugen abgefeuert werden, müssen zuerst in die Luft gebracht werden, wodurch wertvolle Zeit verloren geht. Verfügbare seegestützte Marschflugkörper haben entweder zu kurze Reichweiten oder sind wegen ihrer geringen Geschwindigkeit zu lange unterwegs für zeitkritische Ziele im russischen Kernland. Zeitkritische Ziele ist ein wichtiger Begriff. Das sind Ziele, die man in Sicherheit bringen könnte, wenn man Zeit hätte. Da geht es vor allem darum, Führungsbunker, Ziele im Kreml zum Beispiel anzugreifen etc. Also einen sogenannten Enthauptungsschlag durchzuführen, um die russische Führungsebene zu eliminieren. Auch das sagen die zwei Leute in entwaffneter Offenheit. Nicht nur die Hyperschallwaffe Dark Eagle, auch die Standard Missile 6 Version der Armee fliegen mit über fünffacher Schallgeschwindigkeit und sind im Zielanflug manövrierbar. Daher sind sie hocheffektiv gegen mobile Ziele und sehr schwer abzufangen, selbst für moderne Raketenabwehr. Die Dark Eagle ist mit bis zu 17-facher Schallgeschwindigkeit kaum zu stoppen. Mit dieser hohen Eindringfähigkeit sind beide Waffen ideal, um auch solche russischen Hochwertziele auszuschalten, die gezielt geschützt werden. Und so ein Profil macht tatsächlich nur Sinn, wenn man in einem offensiven Angriffskontext operiert und nicht mehr in dem Modus von irgendwelchen Zweitschlagfähigkeiten. Claudia Mario, Kollegin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Stiftung Wissenschaft und Politik als ja mit die wichtigste regierungsberatende deutsche Denkfabrik. Die Tomahawks fliegen bis zu 2500 Kilometer weit, könnten also Ziele in Russland treffen. Und ja, genau darum geht es. So hart es klingt, im Ernstfall müssen NATO-Staaten auch selbst angreifen können, zum Beispiel um russische Raketenfähigkeiten zu vernichten, bevor diese NATO-Gebiet angreifen können. Und um russische Militärziele zu zerstören, wie Kommandozentralen. Das ist also der offensive Kontext, in dem sich diese landgestützten Waffen bewegen. Und es steht außer Frage, dass das von Russland als überaus ernste Bedrohung wahrgenommen wird, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Seit vielen Jahren warnt Russland davor, dass Mittelstreckenraketen, dass es Pläne gibt, sie zu stationieren, und dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Wie da die russische Sichtweise ist, wurde nochmal sehr, sehr deutlich, fand ich, in der Rede von Wladimir Putin zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk am 21. Februar 2022. Nachdem die Vereinigten Staaten den Vertrag über Kurz- und Mittelstreckenraketen, INF-Vertrag, gebrochen haben, entwickelt das Pentagon bereits offen eine Reihe von bodengestützten Angriffswaffen, darunter ballistische Raketen, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 5500 Kilometer erreichen können. Wenn solche Systeme in der Ukraine eingesetzt werden, können sie Ziele im gesamten europäischen Gebiet Russlands sowie jenseits des Urals treffen. Tomahawk-Marschflugkörper brauchten weniger als 35 Minuten, um Moskau zu erreichen, 7 bis 8 Minuten für ballistische Raketen aus der Region Kharkov und 4 bis 5 Minuten für Hyperschallraketen. Das nennt man, das Messer an der Kehle zu haben. Jetzt kann, muss und darf man sich die russischen Reaktionen darauf nicht zu eigen machen. Und der Krieg gegen die Ukraine ist zu kritisieren und sonst was. Aber es ist völlig eindeutig von russischer Seite aus kommuniziert, dass diese Waffensysteme für Russland als existenzielle Bedrohung wahrgenommen werden. Und es ist auch völlig klar gewesen, oder müsste eigentlich völlig klar sein, dass darauf natürlich auch Reaktionen erfolgen würden. Es wurde schon früh eben vor russischen Reaktionen gewarnt, und genau die sind jetzt leider auch schon eingetreten. Es wurde frühzeitig gewarnt, wenn... Es macht übrigens kein Stück besser, wenn diese Waffensysteme in Deutschland statt in der Ukraine stationiert sind. Das macht bei Hyperschallraketen kaum einen Unterschied, weil die einfach so schnell sind. Es wurde einmal davor gewarnt, dass es zu einer Absenkung der nuklearen Einsatzschwelle Russlands kommen wird. Bis dato war die russische Nukleardoktrin dergestalt, dass Atomwaffen nur eingesetzt werden bei einer klaren, eindeutigen Gefahr für das Überleben des Staates. Also eine verhältnismäßig hohe Hürde. Da es nicht mehr möglich sein wird, Angriffe zu verifizieren, senkt man diese Einsatzschwelle, um anzudrohen, dass man gegebenenfalls bereit ist, seine eigenen Waffensysteme abzufeuern, bevor sie vom Gegner zerstört werden. Und genau das ist jetzt passiert. Am 19. November 2024 wurde der Präsidentenerlass 991 in Kraft gesetzt, der eine neue russische Nukleardoktrin vorsieht. Erster Punkt, eine Aggression eines Nicht-Atomwaffenstaates gegen die Russische Föderation und oder ihre Verbündeten unter Beteiligung oder Unterstützung eines Atomwaffenstaates wird als gemeinsamer Angriff angesehen. Das ist eindeutig natürlich an die Debatten, Tauruslieferungen und so weiter adressiert. Und weiter. Der Einsatz der Atomwaffen durch die Russische Föderation ist möglich, wenn zuverlässige Informationen über den Start ballistischer Raketen vorliegen. Zuverlässige Informationen ist bei einer Verifikationszeit von 3 Minuten schwierig. Wir wissen aus den Zeiten des Kalten Krieges, dass Wetterballons zum Beispiel fälschlicherweise als Raketenangriff interpretiert wurde und so weiter. Ne? Je kürzer diese Zeit wird und mit diesem Absenken, ist natürlich die Gefahr von Fehlannahmen, schlussendlich Fehlzündungen, nicht hoch, aber viel höher als vorher, und das ist im Nuklearbereich natürlich total gefährlich. Einsatz der Atomwaffen durch die Russische Föderation ist nach dem Präsidentenerlass außerdem möglich, wenn die Russische Föderation mit konventionellen Waffen angegriffen werden. Das ist natürlich dann direkt auf diese Mittelstreckensysteme, die in Deutschland stationiert werden sollen. Auch wenn sie konventionell bewaffnet werden, nimmt Russland diese als Teil eines nuklearen Bedrohungskontingentes wahr. Deswegen hat man das so formuliert. Und letzter Teil, Einsatz von Atomwaffen ist auch dann möglich, wenn der Gegner auf kritische Regierungs- und Militärstandorte der Russischen Föderation einwirkt, deren Außerbetriebssetzung die Reaktionsmaßnahmen der Atomstreitkräfte untergraben würde. Da erinnere ich nur an den ukrainischen Beschuss der Atomradaranlagen, der vor einer Weile stattfand. Dennoch bleiben bei dieser Doktrin übrigens viele Fragen offen, die ist sehr schwammig. Es ist relativ ungenau. Ich befürchte, dass es auch absichtlich genauso gehalten ist, um zu signalisieren, wir lassen das alles mal in der Schwebe und sind bereit, relativ schnell eigentlich unsere Atomwaffen in Zukunft einzusetzen als Reaktion auf diese Pläne. Und das ist natürlich einfach was, was unglaublich destabilisierend und gefährlich wirken kann. Der zweite Bereich, in dem wir schon jetzt fatale Folgen sehen und der auch von Kritikerinnen und Kritikern gleich gebracht wurde, war, es ist völlig naheliegend, das russische Moratorium auf die Stationierung von Mittelstreckenraketen, an das sich Russland aus seiner Sicht gehalten hatte, abgesehen von diesen 64 strittigen Mittelstreckenraketen, hat Russland den 47. stationiert gehabt. Das ist vom Tisch. Und zwar seit 21. November auch offiziell vom Tisch. Am 21. November griff Russland mit einer neuen Überschallrakete namens Oreshnik Ziele in der Ukraine an. Ein landgestütztes System mit einer Reichweite von mindestens 2000, vielleicht auch 3.000 oder 4.000 Kilometern. Das weiß man gerade alles noch nicht. Russland bezeichnet diesen Angriff relativ zynisch als Live-Test, um damit anzudeuten, dass man noch nicht in die groß angelegte Produktion gegangen ist und bereit wäre, Produktion und Stationierung rückgängig zu machen, wenn von der Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland abgesehen werden würde. Das hat Putin dann zum Einsatz dieses Waffensystems auch genauso erklärt. Wir entwickeln Mittelstreckenraketen und Kurzstreckenraketen als Antwort auf die Pläne der Vereinigten Staaten, Mittel- und Kurzstreckensysteme in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu produzieren und zu stationieren. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Russland sich freiwillig und einseitig verpflichtet hat, keine Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen zu stationieren, solange amerikanische Waffen dieser Art in keiner Region der Welt auftauchen. Die Frage der weiteren Stationierung von Raketen wird von uns in Abhängigkeit von den Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten entschieden werden. Also da wird irgendwo noch die Möglichkeit eben angedeutet, dass man das lässt, wenn von den Stationierungsplänen hier und, das ist eine neue Verquickung, auch in Ostasien abgesehen wird. Und der dritte Bereich, der ist noch nicht erfolgt, aber das ist eben abzusehen. Der letzte Vertrag, der überhaupt noch einigermaßen existiert zwischen Russland und den USA, ein neues nukleares Wettrüsten zu verhindern, ist eben dieser New START-Vertrag. Der läuft im Februar 2026 aus. Donald Trump hat mehr als deutlich in seiner ersten Amtszeit schon gemacht, dass er eigentlich überhaupt kein Interesse an diesem Vertrag hat. Russland behauptet, dass für eine Verlängerung dieses Vertrages auch diese konventionellen Waffensysteme berücksichtigt werden müssten. Das lehnen die USA ab. Es ist überhaupt keine Aussicht im Augenblick, dass dieser Vertrag Bestand hat. Und das wird bedeuten, dass wir im Februar 2026 ohne irgendeine rechtliche Begrenzung für ein nukleares Wettrüsten dastehen. Das ist allein insofern schon problematisch. Ich habe vorhin gesagt, New START begrenzt beide Seiten auf 1550 Sprengköpfe, aber auch montierte Sprengköpfe. Die haben aber noch tausende von Sprengköpfen eingelagert. Also beide haben etwa 4.000 oder 3.500 Sprengköpfe noch in der Hinterhand, die innerhalb von Wochen oder Monaten sofort auch montiert werden könnten. Und mit jeder einzelnen dieser Waffen steigt natürlich irgendwo auch die Fehleranfälligkeit von so einem Gesamtsystem. Und der Trump ist auch noch offen angekündigt worden, auch in den Vorarbeiten von Project 2025, dass er nach dem Februar 2026 einen massiven Aufwuchs der amerikanischen Nuklearstreitkräfte anstrebt. Also Trump ist absoluter nuklearer Falke, da sollte man sich überhaupt keine Illusionen hingeben. Und es ist auch insofern problematisch, sagen wir es mal freundlich, Donald Trump neigt ja zu einem gewissen erratischen Verhalten. Und das ist in dieser Frage von absolut zentraler Bedeutung, weil wenn die Bundesregierung gefragt wird, wer ist eigentlich die Kommandokette von diesen Waffen? Wer bestimmt denn darüber, ob die abgefeuert werden oder nicht? Dann verweigert sie die Aussage. Wir geben über geheime Details von Absprachen und so weiter und so fort. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es kein deutsches Einspruchsrecht auf das Abfeuern dieser Waffensysteme. Und das ist natürlich dann in diesem Kontext relativ bedrohlich. Führt mich zum Anmerkung speziell zu Deutschland und der deutschen Rolle. Es ist ein wirklich starkes Stück, eine Entscheidung dieser Tragweite ohne jegliche parlamentarische oder gar öffentliche Debatte mit einem Wisch von 4 Seiten, der lieblos ins Internet gerotzt wird, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Die Bundesregierung macht es sich relativ einfach. Sie sagt, das ist alles demokratisch völlig in Ordnung. Wir haben ja einen vergleichbaren Beschluss, nämlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Vorgängen während der Nachrüstung. Der NATO-Doppelbeschluss für die Stationierung von Mittelstreckenraketen 1979 ist in der Tat auch nicht vom Bundestag verabschiedet worden, sondern erst 1983 gab es dann eine Abstimmung im Bundestag, die knapp stattfand. Und das Bundesverfassungsgericht hat 1984 dann entschieden, ja, das war in Ordnung, weil diese Entscheidung sei ja schließlich im NATO-Bündnis getroffen worden, wo Deutschland Teil sei und deswegen seien die Rechte des Bundestages nicht verletzt worden. Darauf zieht sich jetzt die Bundesregierung in diesem neuen Fall auch zurück, auf Grundlage eines Gutachtens der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Da heißt es dann drin, die derzeit für das Jahr 2026 geplante Stationierung von US-amerikanischen Raketen dürfte, man beachtet den Konjunktiv, dürfte sich ebenfalls im Rahmen des NATO-Bündnissystems abspielen. Da verspricht zum einen, dass die geplante Stationierung auf dem NATO-Gipfel im Juli 2024 verkündet wurde. Das ist so weit von der Realität entfernt, das ist fast schon Realsatire. Es gab keine Diskussion im NATO-Bündnis um die Stationierung dieser Waffen, zumindest weiß man überhaupt nichts davon. Es gab keine Entscheidung der NATO im Gegensatz zum Doppelbeschluss, diese Waffensysteme in Deutschland zu stationieren. Die Waffensysteme wurden nicht im Abschlussdokument dieses erwähnten NATO-Gipfels erwähnt, spielten da also überhaupt keine Rolle. Die Entscheidung, diese Waffensysteme zu stationieren, wurde nicht auf den NATO-Gipfel, sondern am Rande des NATO-Gipfels. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Erklärt, es war also keine NATO-Entscheidung. Und es ist im Übrigen im Augenblick auch keine Abstimmung im Bundestag geplant, sondern allenfalls eine Debatte. Also weiter könnte man eigentlich von den damals schon problematischen Vorgängen gar nicht entfernt sein. Das zeigt auch, wie hemdsärmlich und wurschtig man eigentlich damit recht elementaren Fragen in so wirklich fundamental gefährlichen Bereichen umzugehen bereit ist. Sogar noch mehr, diese Entscheidung, die jetzt ansteht, die ist in mancherlei Hinsicht noch schlimmer als die Nachrüstung. In den 80er Jahren wurde wenigstens noch die Beschlusslage zur Nachrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen verknüpft mit einem Rüstungskontrollangebot an die Sowjetunion, was dann ja schlussendlich zum Abschluss des INF-Vertrags und zur Abrüstung dieser Waffensysteme führte. Heute haben wir eine völlig einseitige Ankündigung, dass man das aufrüstet und keine einzige Idee, wie man da rauskommen will. Es gibt kein Angebot oder keinen Vorschlag für eine Rüstungskontrolle oder wenigstens Gespräche oder Überlegungen. Nichts. Und während der Nachrüstung war es immerhin noch so, in Anführungszeichen, dass diese Waffensysteme in mehreren europäischen Ländern stationiert worden sind. In diesem Fall werden diese Waffensysteme allein in Deutschland stationiert. Und das kann man nicht gut finden, aber das ist irgendwo relativ naheliegend, dass Deutschland damit natürlich auf der russischen Raketenprioritätenliste plötzlich ziemlich weit, wenn nicht ganz oben steht. Also das Oberkommando, dem diese Einheiten zugeordnet sind, ist in Deutschland im EUCOM in Stuttgart-Vaihingen. Das zugehörte Heeresskommando ist die Multi-Domain Task Force in Wiesbaden. Die Zielplaner sind der 56. Artilleriekommando, sind im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastell und die Waffen werden aller Wahrscheinlichkeit in Grafenwörth stationiert. Und das sind eben alles dann Ziele, die in Russland sehr, sehr früh und wohl zuallererst in einem Eskalationsfall angegriffen werden würden. Auch das sagt besagter Wolfgang Richter relativ ungeschminkt. Wenn es zu einem Konflikt mit Russland kommt, wird man natürlich versuchen, aus russischer Sicht diese Waffen zunächst einmal als Ziele auszuschalten. Es gibt ja Kommandobehörden, die sogenannte Multi-Domain Task Force hat ihren Sitz bereits in Wiesbaden Und das ist dann natürlich ein erstrangiges Ziel. Das ist alles ziemlich finster. Was mich ein bisschen optimistisch stimmt, ist, dass die Bevölkerung offensichtlich recht skeptisch gegenüber diesen Plänen eingestellt ist. Und das eigentlich, obwohl wir seit mehreren Jahren eine Dauerberieselung in den Medien der Kriegstüchtigkeit auf allen Ebenen haben, haben wir in Umfragen stabil eigentlich eine kleine Mehrheit in Deutschland, die die Stationierung dieser Waffen ablehnt.
Jetzt noch einige Antworten von Jürgen Wagner zu Fragen aus dem Publikum.
Zur ersten Frage. Die Tatsache, dass neben Deutschland im Augenblick noch 5 weitere europäische Staaten diese Waffe mitentwickeln, sind für mich übrigens ein starker Hinweis, dass Deutschland keine Mitspracherechte über den Abschuss dieser US-Waffen hat. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die anderen Länder gesagt haben, wir sind noch nicht so deppert wie die Deutschen und lassen uns da Dinge hinstellen, die uns massiv in Gefahr versetzen. Deswegen folge ich daraus, dass es die Frage der Kommandokette ist, die sich in dem Präsident Donald Trump auch nochmal ganz anders stellt. Was man da natürlich eigentlich macht, ist ein US-amerikanisches Offensivkonzept umzusetzen, was die Bedrohungssituation nicht nur für Deutschland, sondern für komplett Europa massiv erhöht, während die USA erstmal in diesem speziellen Kontext ja überhaupt kein Problem hat. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass auch Leute, die nicht friedensbewegt sind, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was macht ihr denn da? Mit dieser Oreschnik, wenn die stationiert werden, dass Ziele womöglich in den längeren Reichweiten dann eben bis Portugal in diesen neuen Raketenerschaffungen in Gefahr gesetzt werden. Das heißt, eine immense Verschärfung von Risiken, die allein dann natürlich von der europäischen Seite auch getragen werden. Mir macht ein bisschen Mut die Leute, die in der Nachrüstungsdebatte irgendwie gekämpft haben, die alle sagen, ja, das hat bei uns auch 1-2-3 Jahre gedauert, bis wir überhaupt dann richtig gut in die Pötte kamen. Vielleicht nimmt man das als Hoffnungsschimmer, dass da vielleicht sich dann doch auch was zusammenschiebt.
Ich denke, es wäre sinnvoll, noch etwas in den ökonomischen Interessen rumzubohren. Also zum Beispiel der Werner Rüggemer legt detailreich dar, dass die Ukraine mehr oder weniger schon verpfändet ist an die USA.
BlackRock,
genau. Dann zum Beispiel, dass in Kassel das ganz schwierig ist zu argumentieren, hat auch was zu tun mit dem Gemeindehaushalt, der einfach eine irre Menge an Steuern bekommt, aufgrund dessen, dass Rheinmetall hier sitzt. Oder Krauss-Maffei-Wegmann heißt jetzt anders. Dann ist bekannt, dass die Strack-Zimmermann verbandelt ist mit der Rüstungsindustrie. Also diese Frage, wer profitiert und dass man auch sagt, wie kommen eigentlich unsere Politiker dazu, die nationalen Ressourcen von Deutschland, also die finanziellen Ressourcen, in so ein Projekt reinzuhauen wie Kriegstüchtigkeit. Das ist eine Frage, die in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion immer wieder gestellt werden muss.
Zu den ökonomischen Sachen. Die Ukraine ist nicht nur an die USA oder an BlackRock verpfändet. Das, was so großzügig an europäischen Finanzhilfen für die Ukraine ausgeschüttet wird, das sind zu 2/3 Kredite. Die sind jetzt schon verzinst und die müssen zurückgezahlt werden. Keiner von diesen Spaßvögeln, die über die Souveränität der Ukraine fabuliert, redet über einen Schuldenschnitt. Das heißt, eine souveräne Ukraine wird es so nie geben. Da sind auch die Europäer dabei, weil es da natürlich auch um beträchtliche Assets geht, auf die man ein Auge wirft. Zu den anderen Sachen, die du angesprochen hast. Ich habe mal mit einem befreundeten Gewerkschafter, der bei Daimler-Benz in Stuttgart war, weil die hat einen hervorragenden Beschluss, 2014 glaube ich war es, zu Konversion in der IG Metall und Zeugs und ja, ihr habt das bei Daimler durchgesetzt, das ist ja... Und warum ist euer Laden so scheiße? Dann sagt er, ja gut, das können wir bei Daimler schon machen. Kennst du unseren Rüstungsanteil? Das kannst du ja vergessen. Die Rüstungsindustrie ist in Deutschland stark konzentriert. Das heißt, in Kiel, in Kassel, am Bodensee, da sind solche Konzentrationen. Und da sind die Gewerkschaftinnen und Gewerkschafter natürlich ganz anders gepolt. Das ist eine ganz andere Debatte. Klar, die Rüstungslobby ist nicht schlecht aufgestellt, aber das ist kein Vergleich zu den USA, wo die Rüstungslobby wirklich die Politik maßgeblich bestimmt. Durch diese Milliarden und Abermilliarden, die wir jetzt hier wie mit dem Füllhorn ausschütten, verändern sich auch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse. Das heißt, die Steuerungsfähigkeit, Lobbyfähigkeit und sonst was in der Rüstungsindustrie wird damit auch zunehmen. Und zum letzten Punkt, diese 3,5%, die jetzt Habeck in den Raum gestellt hat und die sich wohl im Juni 2025 als neues NATO-Mindestausgabenziel rauskristallisieren sollen, das sollen die mir mal erzählen, wie sie das refinanzieren wollen. 3,5% sind 150 Milliarden. Da kannst du im Prinzip Arbeit und Soziales komplett irgendwie abschaffen. Da haben wir viele Baustellen. Da haben wir die Mittelstreckenraketen, da haben wir die Wiedereinführung der Wehrpflicht, da haben wir Rüstung und Sozialabbau. Aber die Geld- und die Mittelstreckenfrage sind natürlich elementare Geschichten in dem Zusammenhang. Leider sind es halt relativ dicke Bretter, die wir da haben. Aber es gibt ja diese einzelnen Punkte, wo man ansetzen kann. Es gibt ja auch wieder einige Initiativen, wo sich gerade im positiven Sinne was tut. Wir sind da nicht allein, nur weil wir allein auf der Straße stehen.
Dies war ein leicht gekürzter Vortrag von Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung zum Jahresauftakt des Kasseler Friedensforums am 29. Januar in der Buchoase Kassel.